Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Advent, Advent, ein Lüftlein weht. Oder so ähnlich. Ist, glaube ich, ein passender Opener für diese neue Ausgabe der Flugshow, denn das zurückliegende Wochenende in Ruka, ja, hat uns doch so ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben, möchte ich mal sagen. Umso froher bin ich, Luis Holoch, aber dass ich das Ganze jetzt nicht alleine aufarbeiten muss in dieser neuen Ausgabe der Flugshow, denn ich habe Verstärkung in der Leitung und das ist heute die liebe Julia Kemp. Hallo Julia.
Hola, chicas und chicos. Spanisch, die Skispringensprache.
Wenn du jetzt mit Finnisch gekommen wärst, das hätte ich sogar noch verstanden, passend zu unserem Thema.
Ja. Ich kann Schwedisch, hey, das geht auch.
Das geht immer, ja. Aber irgendwie finde ich es gut, dass wir versuchen, mit einem sonnigen Gemüt hier reinzustarten, denn normalerweise ist es ja so, wenn wir uns unter der Saison treffen, Julia, dann ist immer so ein bisschen Krisenstimmung. Ja, ich erinnere nur an die Mid-Season-Crisis in der letzten Saison, liked, wer sie noch kennt.
Wir müssen... Sorry, ich habe eben gerade zu Luis gesagt, wir versuchen heute alle Bingo-Sachen unterzubringen. Du bist schon richtig gut dabei. Sorry, das darf man gar nicht so ankündigen. Ne? Wir wollen das unauffällig machen. Jetzt habe ich wieder gespoilt.
Ja, okay. Es geht noch nicht so in Fleisch und Blut über, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das noch hin. Wir haben ja letzte Saison eben bei besagter Mid-Season-Crisis so eine Art Therapiesitzung gemacht. Jetzt frage ich mal ganz provokant, wie therapiebedürftig bist du denn nach diesem Skisprungwochenende?
Jetzt privat oder?
Überhaupt. Du kannst dein Herz voll ausschütten, so wie du es möchtest.
Nee, das lasse ich jetzt mal. Also, wir wollen jetzt auch nicht, dass die Folge 8 Stunden lang wird, aber. Nö, also wenn du mich am Samstag gefragt hättest, hätte ich gesagt, Therapie? Was? Ich? Easy peasy lemon squeezy. Dann kam der Sonntag und dann habe ich in die Gruppe geschrieben, Leute, ich habe ein Thema für die Aufnahme. Wann wurde das letzte Mal ein Durchgang abgebrochen und neu gestartet? Nach der Windgate-Regelungs-Anfangsphase. Ja. Weiß ich nicht. Luis sollte das rausfinden. Das ist ein Thema für später. Aber ja, das war ein bisschen besorgniserregend und nicht besonders guckfreudig, würde ich sagen, war ich da.
Also du würdest also, wenn sogar noch... Ich,
ja. Tobi wäre ich jetzt ein Grantler. Sag ich mal dazu.
Der Grandler schlechthin, ja. Der hat mir schon am Freitag eine sehr amüsante WhatsApp geschrieben. Liebe Grüße an dich, Tobi, falls du das hier hörst. Und er hört es immer.
Grüße gehen raus.
Er macht immer Qualitätskontrolle, ganz brav, der Mann. er schickte mir dann ein eigentlich fast kommentarlos, dachte ich erst, weil ich die Nachricht erst im Nachhinein gelesen hatte. Er schickte mir einen Rezeptlink und zwar zur Hechtsuppe, zur allseits beliebten und schrieb dann doch noch dazu, Service-Link für alle Flugshow-Hörer, also den packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes, wenn da jemand das Gericht nachkochen möchte. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Geduldsfaden, der ist an diesem Wochenende sehr schnell gerissen. Also man konnte sich ja am Freitag schon darauf einstellen, gut, das wird eh nichts, dann haben sie es ja auch rechtzeitig irgendwo abgesagt. Aber Freunde, am Samstag über 6 Stunden mit Skispringen zu verbringen, das ist dann doch des Guten ein bisschen zu viel. Hast du Punkt irgendwann an diesem Wochenende auch erreicht?
Du hast recht, natürlich. Ich habe das schon wieder alles verdrängt, apropos Therapie. Ja, oh Gott, stimmt. Diese Quali und dann dieser erste Durchgang. Oh Gott, sorry. Siehst du, ich sag doch, mein Kopf ist noch nicht richtig da. Naja, also die Windlotterie, ja, die war aktiv. Ich glaube, ich habe nur noch diesen wundervollen zweiten Durchgang, wo dann magischerweise alles lief und dann Pius gewonnen hat. Und es war so, das hat irgendwie alles andere gelöscht im Kopf. Nein, ich hatte dasselbe Gefühl. Und auch außerdem wurde ja auch dauernd gesprochen, oh, ob wir den zweiten Durchgang noch schaffen, bla 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 bla. Ja, das war schon frustrierend. Aber ich meine, besser so, ne? Dass sie es irgendwie versuchen und wir irgendwie warten, ja, als wenn es gar nicht stattfindet, oder? Wie siehst du das?
Also mit der Erfahrung vom Freitag wusste man ja, dass es auch am Wochenende schwierig wird. Und da stand ja sehr, sehr früh fest, dass irgendwie gar nichts gehen würde. Dass man es dann natürlich am Wochenende umso mehr versuchen möchte, weil ja doch sehr viel dranhängt. Das verstehe ich auch. Aber ja, ich glaube, man hat da zu viel Hoffnung irgendwo reingelegt. Also wie gesagt, dass man es versucht, ist völlig nachvollziehbar, finde ich okay. Aber ich würde dann schon so die Art und Weise kritisieren, wie man das gehandhabt hat.
Also, dann sind wir jetzt bei dem Punkt, Luis kritisiert die Jury,
Jury.
oder?
Ja, ich meine, das ist ja jetzt was, was wir wunderbar am Anfang aufarbeiten können, weil es gab natürlich auch wieder sehr, sehr viele Fragen von euch da draußen. Deswegen vielen Dank dafür schon mal. Und ich bin ja auch nicht der Einzige, der was zu kritisieren hat, denn gerade die Norweger haben sich am Samstag sehr, sehr lautstark zu Wort gemeldet hat. Ich greife nur mal beispielsweise raus. Halvor Egner-Granerud sagte: Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Es ist, als würde man in einem Wäschetrockner springen.
Oha.
Und Robert Johansson hat sogar gesagt: Es ist verrückt, dass sie mich hier runtergelassen haben. Der hat ja die Quali auch gar nicht geschafft am Samstag. Sie spielen mit der menschlichen Gesundheit. Wir haben Kontrolle über unseren Körper, aber letztlich ist es ihre Aufgabe, also die Aufgabe der Jury, für unsere Sicherheit zu sorgen. Und ich sag mal so, wenn das so zwei erfahrene und sehr gute Skispringer sagen, dann fiele mir jetzt erstmal nicht ein, da zu widersprechen.
Ja. Und Granerud hat ja eigentlich auch schon gezeigt an dem Wochenende, dann am Sonntag, dass er halt auch andere Sprünge auf die Schanze bringen kann. Also dieses Abstürzen da, der hatte da einfach wirklich, glaube ich, keine Chance in dem Moment. Das war doch am Samstag, ne, als er der Allerletzte wurde und sofort runtergeplumpst ist, richtig?
Genau,
Ja,
ja.
ja, ja. Ja. Da hätte man
Aber
vielleicht die Quali einfach absagen können und sagen können, hey, wir starten mit dem ganzen Feld später, weil wir sehen, dass das Wetter sich beruhigen wird Richtung Abend.
das wäre mit Sicherheit eine Option gewesen. Das wäre auch meine favorisierte Lösung gewesen, ehrlicherweise, nachdem man ja schon gesehen hatte, dass selbst das Training ein Durchgang irgendwie 2 Stunden gedauert hat. Da hätte man sagen können, ja, okay, jetzt noch eine Quali und dann noch einen Wettkampf, dann machen wir lieber ein bisschen Pause. Die Leute können sich auch ein bisschen erholen, weil ich glaube, dieses lange Warten, das ist sehr, sehr anstrengend. Also da hätte unsere liebe Uli Gressler sicherlich ein bisschen was erzählen können und an die Schüler sowieso. Also das wäre, glaube ich, meine favorisierte Lösung gewesen am Samstag,
Vor
ehrlicherweise,
allem
ja.
auch bei der Kälte, ne? Wenn die da oben die ganze Zeit sitzen und der Springer muss irgendwie dreimal raus und du wartest, dass du endlich.
Ja.
Ja, und es war jetzt auch kein Riesenfeld. Ich meine, 62 immerhin, aber wir reden jetzt hier nicht irgendwie von 75 oder so Startern. Deswegen.
Richtig, genau. Aber es kam dann so, wie es nun mal kommt. Sandro Pertile ist mit dieser Kritik konfrontiert worden und hat auch seine Sicht der Dinge dazu beigetragen. Und auch die möchte ich natürlich der Vollständigkeit halber hier erwähnen. Er hat gesagt, Zitat: Skispringen ist ein Freiluftsport. Wenn die Athleten nicht in der Lage sind, zu akzeptieren, dass die Bedingungen für jeden Athleten anders sein können, dann sollten sie vielleicht ihren Sport auf Tischtennis oder etwas anderes umstellen. Ich verstehe die Frustration der Athleten. Meiner Meinung nach ist alles gut gelaufen. Ich bin stolz auf mein Team. Zweifellos war dies einer der anspruchsvollsten Wettbewerbe, die wir in den letzten 5 Jahren, seit ich Direktor der Serie bin, durchgeführt haben. Was wir heute geleistet haben, war Professionalität auf hohem Niveau. Ich müsste die Ansichten der anderen Akteure hören. Ich traf einige von ihnen in der Materialkontrolle, darunter Christopher Eriksen Sundal. Keiner von ihnen äußerte sich zum Mangel an Sicherheit. Ich empfinde die Aussage von Johansson als Enttäuschung. Das ist ein Teil des Sports und ich verstehe das. Also
Okay, also.
die Kunstpause war in dem Fall bewusst gewählt, weil ich finde, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, was er
Ja,
da sagt.
das macht was mit mir.
Was macht es denn mit dir? Wie fasst du solche Worte auf, wenn sie vom Chef des Skispringens kommen?
Also auf seiner eigenen Skala, auf der Sandro-Pertidis-Skala, würde ich ihm für diese Aussage mal eine 1 geben. Also, das ist ja, also, das ist so wie so ein. So, ich meine, es sind auch Männer, die da gesprungen sind am Wochenende, aber so Mansplaining-Shit. Als wüssten die nicht, diese Menschen, die das alle, seitdem sie kleine Kinder sind, trainieren, als wüssten die nicht, dass die da an einer Outdoor-Sportart teilnehmen. Das ist ja das Erste, was sie selbst immer sagen, wenn sie irgendwie im Interview sind und mal irgendwie benachteiligt wurden. Das finde ich total besserwisserisch und sehr, sehr unloyal irgendwie. Unloyal, ist das das Wort? Illoyal? Ja.
Illoyal, glaube ich, ja.
Loyal, genau. Und hört sich für mich nach einer Ausrede an und nicht besonders freundlich, solidarisch.
Das mit Sicherheit nicht. Also ich meine, den Teil, dass das eine der anspruchsvollsten Wettbewerbe war, mit Sicherheit, da wird ihm keiner widersprechen.
Und wir wollen ja auch nicht sagen, dass jetzt sein Team da eine schlechte Arbeit gemacht hat. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die jetzt irgendwie Einzelne da herausheben und sagen, hey Leute, aber vielleicht im Team hätte man sich da noch mal treffen können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, ihr seid ganz schrecklich und ihr habt alles versaut oder so. Also ich finde, da hat er sich sehr auf die Füße getreten gefühlt für etwas, was gar nicht gegen ihn gewandt war. Gehen wir
Richtig,
mit?
also der schießt da für mich auch übers Ziel hinaus. Er kann es ja so empfinden, dass die Aussage von Johansson also dass er das als Enttäuschung empfindet, aber ihn dann so, also das in der Öffentlichkeit so dastehen zu lassen, dann wirklich zu so einem Rundumschlag auszuholen, das ist mir auch ein bisschen drüber, ehrlicherweise. Vor allem muss man ja noch dazu sagen, jetzt in dem Wettkampf, ja, der war sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, das Kritischste war ja dann noch am Sonntag. Also, wir haben ja noch gar nicht geahnt, dass es am Sonntag noch mal schwieriger werden sollte, auch mit dem Thema Anlaufspur. Und ja, also ich weiß nicht, also für einen. Er hat ein bisschen wenig Souveränität bewiesen, aus meiner Sicht. Er hätte ja auch sagen können, gut, ich nehme das zur Kenntnis. Mir liegt es vor allem daran, dass ich mich mit den Sportlern austausche, damit wir sehen können, was können wir denn aus dieser Situation lernen? Weil es gibt immer was, woraus du lernen kannst aus den Wettkämpfen. Und so gerne ich die Jury kritisiere, so offen sage ich auch, also das ist ein Job, den ich nicht machen möchte, ehrlicherweise, weil gerade an so einen Tagen kannst du es den Leuten sowieso nicht recht machen.
Naja, also ich werde da nicht schlau draus, er soll da mal sein Ding weitermachen, meinetwegen. Aber wenn Leute wie Granerüd und Robert Johansson sagen, sie fühlen sich nicht sicher, dann ist das jetzt nicht irgendwie jemand, der sonst nur Normalschanzen springt und aus dem Conti Cup das erste Mal hochkommt und aufgeregt ist und was weiß ich. Also das sind ja wirklich Routiniers, die, ich glaube, da kann man schon mal bisschen Vertrauen haben, dass die sich das nicht ausdenken.
Nee, ganz mit Sicherheit. Und ich finde, wenn man so eine Kritik bei so einem Wettkampf nicht anbringen darf, auch von Springer-Seite, dann wird es sowieso schwierig, wenn man sich da irgendwie auf eine vernünftige Diskussionsgrundlage begeben möchte. Wir sind auch gefragt worden, ja, hätte man am Sonntag, als es ja dann auch die Probleme mit der Anlaufspur gab in diesem ersten Durchgang noch, hätte man da früher reagieren müssen mit dem Gatewechsel, sind zu viele Springer quasi davon benachteiligt worden. Du nickst schon ganz, ganz zustimmend, Julia.
Ja, ich erinnere mich noch daran, dass irgendjemand da, oh Gott, guck mal, wie gut ich wieder vorbereitet bin. Irgendjemand meiner Meinung nach geopfert wurde. Ich glaube, Hinterleihe oder so sind sie dann hochgegangen. Und ich dachte so, war das Hinterleihe?
Ja,
Ach Gott.
ja,
Und ich
ja.
dachte so, ja, okay, warum lassen sie ihn noch runterspringen, wo irgendwie schon seit 4 Springern klar ist, dass da irgendwie die Anlaufgeschwindigkeit nicht reicht? Da hätten sie ja auch vorher schon hochgehen können. Und er hat, glaube ich, auch unten nur so mit den Schultern gezuckt und auch sich gedacht, so ja, toll, jetzt geht ihr hoch, toll, Dankeschön. Also, ja, also, wie gesagt, wir waren nicht vor Ort. Ich bin keine Expertin, was Anlaufspuren angeht, aber wenn irgendwie 6, 7 Menschen, die sonst eine höhere Anlaufgeschwindigkeit haben, alle die gleiche niedrige Geschwindigkeit haben, dann kann man da bestimmt schon mal vorher auskehren, oder? Oder hochgehen, meinetwegen.
Also ich würde auch sagen, dass es unterm Strich zu viele Springer gedauert hat, bis man da tätig geworden ist. Man hätte ja zumindest, also man muss ja nicht gleich hochgehen, aber zumindest mal schauen, ob man irgendwas in der Spur findet, was vielleicht dafür der Verursacher ist. Das hätte ich mir dann schon an der Stelle gewünscht. Aber auch da ist wieder super einfach von außen zu sagen, ihr habt da zu spät reagiert. Aber natürlich muss man das auch da wieder verstehen, dass die Springer sagen, ja toll, Schön, dass er es einsieht, aber ich selber habe jetzt nichts davon. Da war Stefan Leie natürlich ein Paradebeispiel. Aber ja, ich glaube, das ist noch verzeihlich. Ebenso wie finde ich, dass man es probiert, noch einen zweiten Durchgang durchzubekommen, obwohl auch absehbar war, der Wind wird zu späterer Tageszeit noch zunehmen. Und ich finde, da haben sie verhältnismäßig schnell gesagt, okay, es hat so keinen Wert mehr, wir brechen das Ding hier Mitte des zweiten Durchgangs ab. Also ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt noch 5 Springer hätten runterbringen können, hätten sie es versucht. Bei 15 haben sie das, glaube ich, ganz ordentlich gemacht dann. Du nickst zustimmend, sehr
Ja,
gut.
ich, Entschuldigung, ist ja ein Podcast, ich muss ja auch was sagen.
Ja.
Gott, Leute, es tut mir so leid. Heute, Julia ist ein bisschen durch. Gut.
Ja, wir haben gerade schon kurz über Granerüdt gesprochen. Der Dada hat uns auch gefragt, ja, was war mit ihm los? Ich glaube, das können wir relativ kurz knappen. Er hat seinen besten Sprung in der Quali am Sonntag gemacht und hat dann auch sehr, sehr passend auf das Pertele-Zitat reagiert, indem er imaginär Tischtennis gespielt hat. Er hat seine Hände so hin und her gefuchtelt. Das fand ich einen schönen, ich habe es dann Silent Mic Drop genannt, im
Nice.
wundervollsten Englisch. Aber ansonsten, ja, war das aufgrund der Bedingungen einfach ein Wochenende zum Vergessen für ihn, weil er hat einfach gar kein Glück gehabt, der Mann, muss man wirklich so festhalten.
Aber schön, dass er noch so viel Selbstironie oder Witz dann hat, auf so eine Art zu reagieren, finde ich, mit so einem Augenzwinkern. Also, das ist doch. Also, ich meine, er hat echt Pech gehabt. Er hätte auch einfach frustriert wegstampfen können. Und dann macht er noch so einen kleinen Joke. Das ist doch irgendwie ganz schön.
Also ich kann mir vorstellen, dass egal was passiert, so diesen Sarkasmus, den wird er, glaube ich, Zeit seines Lebens nicht verlieren. Also der gehört ja nun mal irgendwie zu ihm. Ist auch ganz, ganz wichtig, Leute. Also das könnt ihr mitnehmen fürs Leben insgesamt. Also egal wie nervig manche Dinge sind oder wie schwierig oder wie unerträglich manches auch ist, Humor macht vieles einfacher. Also die Erfahrung kann man, glaube ich, allen da draußen an die
Ja.
Hand geben.
Oh, haben wir wieder unsere Therapiepflicht erfüllt für heute?
Das finde ich auch, ja. Ist auf jeden, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier.
Ja, aber wirklich.
So, dann, wir haben jetzt lange genug um das Drumherum besprochen. Dann lass uns doch mal schauen, was denn auf der Schanze passiert ist. Du hast einen Mann des Wochenendes schon erwähnt. Natürlich Pius Paschke, der das Springen am Samstag gewonnen hat, vor Jan Hörl und Stefan Kraft. Und weil eine Regel in dieser Saison so bleibt, egal wie es bläst und windet, die Podestplätze gehen in dieser Saison nach Deutschland und Österreich, war das dann auch am Sonntag so, denn Andreas Wellinger hat gewonnen vor Stefan Kraft und Karl Geiger. Das Ganze, wie gesagt, nur in einem Durchgang. Also zwei Springen, zwei Siege, insgesamt drei Podestplätze. Aus deutscher Sicht kann man erstmal sagen, ist ganz vernünftig gelaufen.
Also die Saison aus deutscher Sicht darf sich da kaum jemand beschweren. Tja, wer hätte das gedacht, hä? Am Ende der letzten Saison hätten wir das, glaube ich, alle nicht gedacht.
Nee, mit den frischen Eindrücken von damals nicht. Mit dem Wissen des sehr guten Saisonstarts von letzter Saison hätte man es zumindest vermuten können. Aber ich finde sogar, dass diese Siege unter diesen schwierigen Bedingungen eingesprungen wurden. Macht das Ganze sogar noch wertvoller, weil wir haben so viele Leute mit Problemen gesehen und das ist, sagen wir mal so, zumindest zwei bis drei Deutsche pro Tag haben die einfach überstanden. Ich denke mal, das ist ja auch was sie für den Rest der Saison mitnehmen können, die Herrschaften.
Finde ich auch. Ich meine, war natürlich auch immer noch ein bisschen Glück dabei, aber auch so bei, vor allem bei Pius Paschke, so ein Grundvertrauen, das jetzt gerade da ist, dass auch Bedingungen da keinen großen Unterschied dann machen können.
Absolut. Also ich glaube, das ist definitiv das, was ihm am allermeisten auszeichnet. Was uns aber natürlich auch gefreut hat, ebenso wie ihn selbst, ist, dass Markus Eisenbichler am Samstag mit dem 8. Platz die berühmt-berüchtigte WM-Norm gepackt hat. Ich weiß nicht, also wie es dir ging, aber ich habe das für ihn als fast so einen befreienden Moment erlebt.
Ich auch. Und vor allem, als er dann am nächsten Tag auch wegen der Bedingungen und so weiter ja rausgeflogen ist, wirkt er auch total locker. Also ich glaube, dass Wahrscheinlich war das auch schon davor so, dass Lillehammer, dadurch, dass er da überhaupt Punkte gemacht hat, ihn das auch schon entspannt hat und dass er vielleicht auch einfach wirklich so eine größere Grundentspannung hat, hoffe ich jetzt gerade. So wirkt es auf mich jedenfalls. Und dann dieser achte Platz, da habe ich mich einfach wirklich so doll für ihn gefreut, dass es halt dann nicht nur dieses ein guter Sprung, ein schlechter Sprung, ein guter Sprung, ein schlechter Sprung war, sondern dass das dann nochmal bestätigt hat im zweiten Durchgang und dann nochmal einen rausgehauen hat. Ich finde, das zeigt, das gibt ein Signal, dass er da auf einem sehr guten Weg ist und dass er sich dann auch nicht frustrieren lässt vom nächsten Tag, wenn die Bedingungen anstrengend sind, dass er dann da auch sagt, ja, es geht den anderen auch so, bla. Das finde ich wirklich sehr positiv und ich hoffe, dass er auf dieser Welle weiter surfen kann und haha, Welle, können wir auch gleich noch drüber reden. Ja, also toll, Markus, ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch.
Absolut. Und er gibt sich selbst einerseits recht, weil er ja natürlich gesagt hat, er hat jetzt diesen Ansatz erarbeitet im Mentalen, dass er einfach versucht, deutlich entspannter und lockerer zu bleiben. Das hat er definitiv mal geschafft am Sonntag, weil auch er natürlich nicht zum ersten Mal so seltsame Bedingungen erlebt hat. Er hat aber auch uns irgendwo recht gegeben, weil wir ja in der letzten Folge gesagt haben, ja gut, jetzt nach Lillehammer gleich von einer Enttäuschung zu sprechen, lass uns mal schauen, wie es in Ruka läuft, weil die Schanze mag und kann er halt sehr, sehr gut. Und ich glaube, das, was er in der Hand hatte, das hat er sehr, sehr gut beeinflusst, hat wirklich sehr, sehr gute Sprünge gemacht, dass es am Sonntag dann so nach hinten losgeht. Lag jetzt nicht an ihm, das ist ja schon mal ganz wichtig festzuhalten. Bei Andreas Wellinger, auch da darfst du mir gerne widersprechen, wenn ich es anders gesehen, wenn du es anders siehst. Den Sieg am Sonntag hätte ich jetzt nicht erwartet, aber mir ist schon sehr aufgefallen, dass sich das Ganze bei ihm von Sprung zu Sprung so zu festigen scheint, wie wir es aus der letzten Saison kennen.
Ja, seh ich auch so. Er hatte am Anfang noch ein bisschen gesucht, scheint es, aber es war ja auch Lillehammer, wo er die Schanze eh nicht so gerne mag. Letzte Woche war das ja immer so die Begründung dafür, warum Welle jetzt nicht sofort wieder auf Platz 1 ist. Ich habe dabei immer gedacht, vielleicht ist auch ein bisschen so eine Ausrede. Vielleicht ist er auch einfach noch nicht wieder im obersten Regal. Aber das hat er uns jetzt bewiesen. Doch, doch, kann er schon wieder rein. Er ist jetzt vielleicht nicht der absolute Überflieger wie Pius gerade, aber er wirkt da sehr stabil, finde ich. Und irgendwie finde ich es auch ganz gut für den Verlauf der Saison, dass er jetzt nicht gleich mit so riesigen Ansprüchen da rein startet, sondern auch ein bisschen zu arbeiten hat und dass es ein bisschen schwankt. Vielleicht macht das auch die ganze Press-Coverage vor der Vierschanzentournee auch so ein bisschen lockerer. Weil wenn er jetzt jedes Springen gewonnen hätte, dann würden alle wahrscheinlich dauernd zu ihm rennen und sagen, oh, Wellinger, Wellinger, Wellinger. Und vielleicht ist es jetzt ja dadurch ein bisschen entspannter.
Das ist auch eine Frage, die von außen kam, ob es denn nicht sein kann, dass ähnlich wie zur letzten Saison durch die großen Erfolge, die man jetzt schon hat feiern können, dass der Druck für die deutschen Skispringer dann Richtung Vierschanzentournee wieder sehr, sehr groß wird, weil man sich dann denkt, ja Mensch, die sind ja bis jetzt schon so gesprungen, dann können sie es ja bei der Tournee hoffentlich weiter.
Ich denke, das ist immer jedes Jahr dasselbe Problem. Und es wird auch immer, ich glaube, das war Goldis These, oder? Dass das für die Deutschen eh immer schwieriger ist, weil sie anfangen müssen und dann Österreich die zwei letzten Springen hat. Und ja, ich weiß nicht, was da für ein Wunder passieren muss, dass die Anspannung positiv umgewandelt werden kann oder weniger doll ist oder so, keine Ahnung. Aber ich sehe, wir sind da immer in demselben Zyklus drin. Wir sind da immer im selben Teufelskreis drin. Ich weiß nicht, was da anders. Also, keine Ahnung. Die Presse darf einfach gar nicht über die Vierschanzentournee berichten, vielleicht. Das wäre
Oh
es vielleicht.
je. Oh je, dann geht es mit dem Skispringen aber endgültig bergab, wenn wir so drastische Maßnahmen fahren. Also das kann nun wirklich keiner wollen. Auch du, Julia, kannst das nicht.
Zensur!
Das
Nein, oh Gott, bitte nicht.
sollten wir tunlichst vermeiden. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich der einzige deutsche Skispringer, der völlig ohne Druck zur Vierschanzentournee fahren wird, ist auch der, der jetzt das allererste Mal in Ruka tatsächlich am Start war, und zwar Adrian Tittel. Ist ja ein Springer, den wir jetzt quasi erst so richtig kennenlernen, auch mal so richtig über längere Zeit beobachten. Was hast du so für einen Eindruck von ihm bisher in den bisherigen vier Springen gewonnen?
Ach, kann ich gar nicht so viel sagen. Ich fand ihn nicht so auffällig, außer dass er Punkte geholt hat. Das ist ja cool. Aber sonst kann ich ehrlich gesagt nicht, habe ich mich nicht so mit ihm beschäftigt. Wie ist denn dein Eindruck?
Ich finde, er macht es sehr, sehr solide. Also ja, unauffällig würde ich auch sagen, aber also jetzt außer diese sehr vermeidbare Disqualifikation in Lillehammer, wo er
Ja.
600 Gramm zu leicht war, hat er sich bislang absolut nichts vorzuwerfen. Also ich finde, auch da wieder, egal wie es windet und wettert, er zieht seinen Sprung durch, hat sich auch für mein Dafürhalten sehr, sehr schnell an Ruka gewöhnt, was ja echt eine schwierige Schanze ist. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen zu der These gekommen, dass wir hatten ja im Vorhinein so ein bisschen gedacht, ist die Einstiegshürde vielleicht zu hoch? Kann es sein, dass er sich in den ersten Wochen wirklich sehr, sehr schwer tut und gar nicht in die Punkte kommt oder so? Aber das hat er ja schon längst übererfüllt, das soll. Und von daher ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Saisonstart und kann mir vorstellen, dass der sich sehr auf seine Tournee-Premiere freut, weil von dem erwartet sicherlich niemand was
Das
bei dem
stimmt.
Traditionsereignis, ja.
Das stimmt.
Schauen wir auf unsere österreichischen Nachbarn.
Ja, die können sich auch freuen.
Die können sich auch freuen, und zwar in mannschaftlicher Geschlossenheit, so wie es seit Jahren ist, seitdem es die Flugshow auch gibt. Ich glaube, da war nur eine etwas schwierigere Saison dabei, aber ansonsten hagelt es Podest und Top-10-Plätze. Jetzt in dem Fall Jan Höll Zweiter und Stefan Kraft Zweiter und Dritter. Ja.
Schuffenegg und Ordner auch immer unter den Top Ten oder also machen immer fantastische Sprünge. Oder nicht immer unter den Top Ten, aber fast. Naja,
Ja.
whatever. Auf jeden Fall fantastische Mannschaftsleistung. Und ich will auch gerade Ordner, der jetzt so spontan nochmal da reingerutscht ist. Ups, ich mache hier meine ganze weiteste Sprünge. Ups, siebter. Tja, just happened. Das ist ja der Hammer, wirklich. Da frage ich mich, was Daniel Huber uns gezeigt hätte, wenn ihm nichts passiert wäre. Also wenn Ordner praktisch der Mann war, den sie nicht mitgenommen haben. Also.
Tja, es wird das größte What-If dieser Saison bleiben, befürchte ich. Außer es kommt noch wer ganz anders um die Ecke. Aber bei dem ist es ja so ein bisschen umgekehrt gewesen, wie jetzt bei einem Adrian Tittel. Der muss sich um seinen Platz nicht so viele Sorgen machen, aber Ordner wusste natürlich genau, hey, er kriegt jetzt die Chance. Er muss sie dann aber auch nutzen, weil da stehen 10 andere, die an die Tür klopfen und da reingehen möchten. Und dafür macht das echt überragend. Also.
Mit so einem Druck muss man erstmal umgehen können.
Ja, absolut Chapeau, sagt man in Österreich. Ja,
Sagt man so,
großartig.
ja.
Ja. Ich hätte aber doch so ein kleines Sorgenkind bei den Österreichern.
Und zwar der Michi, richtig?
Nee, den würde ich sogar ausklammern, weil der hatte auch so ein kranerütsches Wochenende, könnte
Ah,
man sagen.
Fettner dann.
Auch nicht, nein.
Sag mal!
Ja, es ist
Ich werde hier noch
tatsächlich.
gefeuert aus der Flugshow, weil ich nur den falschen Namen
Nee,
hatte.
nee, da hab ich dich jetzt bewusst auflaufen lassen. Also das Bier geht jetzt in dem Fall auf mich, aber ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen mehr erwartet, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber erhofft zumindest von Stefan Embacher. Weil mit den Vorschusslorbeeren des Juniorenweltmeistertitels und vor allem den Auftritten aus der letzten Saison dachte man so, ja, okay, der wird sich schon auch keine Platte machen, aber so richtig laufen will es bei ihm nicht. Also er hat natürlich an beiden Tagen die Quali überstanden, aber fährt trotzdem nur mit 2 Punkten aus Ruka heim. Und das ist dann, ja, glaube ich, schon ein bisschen kritisch zu sehen.
Ja, der fängt jetzt an zu denken, scheint es, ne? Also das war so, letzte Saison war alles so magisch und ich bin der Junge, mit dem niemand gerechnet hat, der so aus dem Nichts kommt und auf einmal die Vierschanzentournee total super macht und so. Und jetzt hat er sich vielleicht dann auch ein bisschen mehr Druck gemacht. So, wollte vielleicht genauso wirken wie letzte Saison und ist dann auch in diese Druckspirale reingekommen. So wirkt es auf mich. Ich stecke ja nicht drin, aber.
Ja, ich habe jetzt ehrlicherweise auch kein Interview oder so von ihm gelesen oder gehört. Das würde natürlich nochmal so ein bisschen einen kleinen Einblick zumindest ins Seelen geben, aber habe auch so den Eindruck, dass er nicht so ganz befreit spricht. Also, dass er sehr wohl weiß, in was für einer Situation er ist und das Gefühl hat, abliefern zu müssen. Aber ich denke mal, Wisła werden sie ihm jetzt auf jeden Fall noch geben, auch wenn das auch wieder keine einfache Chance ist, aber. Dann wird sicherlich mal eine erste Bestandsaufnahme geben und man wird schauen, ja, was man denn für Lehren daraus zieht aus seinem Saisonstart. Du hattest dich ja in der Vorschau bei uns auch intensiver mit den Norwegern beschäftigt. Bei denen habe ich so das Gefühl, die kratzen jedes Springen so am Podium, aber so richtig will der letzte Dominostein noch nicht fallen. Aber unterm Strich sind die Ergebnisse ja auch nicht verkehrt gewesen.
Nö, also ich habe bei, also ich meine ja, Granerud, Robert Johansson haben wir jetzt schon besprochen. Also vor allem Granerud, da hattet ihr ja auch mehr erwartet mit euren Saisontipps und so.
Ja.
und ich mit Lindwig. Ich habe auch das Gefühl, bei Lindwig, vielleicht versucht das auch so ein bisschen zu doll, weil er eigentlich weiß, wie gut er ist und will das unbedingt zeigen. Weiß nicht, vielleicht ein bisschen überkompensiert. Der Sundahl ist natürlich auch immer richtig gut dabei. Hat da auch tolle Sprünge gezeigt jetzt am Wochenende, zumindest am Samstag. Ja, also da ist auf jeden Fall eine Qualität da. Wie gesagt, ich finde ja dieses Springen an diesem Wochenende, wir können da jetzt auch nicht die allergrößten Schlüsse draus ziehen. Es ist halt auch wirklich verweht gewesen. Alles, was wir hier sagen, muss immer damit mitgedacht werden, dass natürlich die Bedingungen auch eine große Rolle gespielt haben, ne? Also, dass Sundahl jetzt 27. am Sonntag geworden ist, kann auch was mit dem Wind zu tun haben. Vielleicht wäre er sonst unter die Top 10 gekommen oder zumindest Top 15 oder so. Who knows?
Also springerisch hat er es ja auf jeden Fall drauf. Das hat er uns in jedem Sprung definitiv bewiesen. Und ich meine, man hat es ja auch am Sonntag bei Jan Hörl gesehen. Nur weil du gut in Form bist, heißt das nicht, dass du automatisch jeden Wettkampf da irgendwie Top-Ergebnisse erzielst.
Ja.
Man wünscht den Norwegern aber natürlich trotzdem, dass irgendwann mal dieser Podestknoten aufgeht, weil sonst stellen sich natürlich auch da wieder die Fragen, weil alles, was man vor dem Saisonstart gehört hat, das klang super, super positiv. Und du bist dann aber natürlich mit fortschreitender Saison auch irgendwo dran, das Ganze dann mit entsprechenden Ergebnissen zu untermauern. Aber zumindest Kollege Lindwig ist ja auch so ein kleiner Turnierspezialist, von daher könnte dessen Stunde erst noch schlagen in dieser Saison.
Hoffentlich hat er keine Zahnschmerzen.
Ich hoffe, sie haben ihm alle Weisheitszähne rausgenommen, die da irgendwie noch Probleme machen können. Ja, Grüße von einem, der selber vier rausoperiert bekommen hat.
Same, same, ich auch, ich auch.
Sehr gut, dann treffen sich ja die Richtigen hier zur Therapie. Wir haben auch in der letzten Folge die zwei Sorgenkindernationen so ein bisschen benannt. Das war einerseits die slowenische Mannschaft, wo wir von einer sehr, sehr breiten Basis gesprochen haben und dann doch ein bisschen im Regen stehen gelassen wurden in Lillehammer. Es schaut ein bisschen besser aus, aber so wirklich überzeugend ist das nach wie vor von den Herrschaften nicht.
Timmy Seitz hat natürlich gezeigt mit seinem Quali-Sieg und dann auch mit einzelnen Springen, dass er schon seine Qualität immer noch da ist und auch er ein Siegspringer sein kann. Aber sonst Domen Preoz, Ance Lanišek, ja, unauffällig irgendwie einfach, oder? Also,
Ja,
ja,
und
was sagst du dazu?
auch da teilweise wieder Qualifikationen gar nicht geschafft, weil das System gar nicht zustande kam. Also am allermeisten rätsel ich, was mit Lovro Kos los ist, weil der in der letzten Saison eigentlich auch so die Hoffnung geweckt hatte, das könnte einer sein, der jetzt wirklich mal ganz nach vorne durchstößt. Und da kommt die Saison noch gar nichts. Mein Domen Preoz hatte so ein Domen Preoz-Wochenende zwischen 150 Metern und 80 auch wieder alles dabei gewesen. Ich glaube, so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn wird der einfach immer pendeln. Aber also mir ist es mannschaftlich vor allem echt nicht gut genug, muss ich ehrlich sagen. Also da sind wir doch jetzt das zweite Wochenende in Folge enttäuscht worden. Ich erwarte mir jetzt auch nicht, dass es ausgerechnet in Wismar besser wird. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Chance, die ihnen liegt. Vielleicht ja dann TTC Neustadt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Dosenöffner für die sein könnte.
Dosenöffner.
Der Dosenöffner, ja. Und dann bliebe uns noch von den großen Nationen Team Polen. Da ist es so, wie auch in Lillehammer, man kann die Springer, die in die Punkte springen, in einem einzelnen Springen an einer Hand abzählen. Aber es gab jetzt zumindest mal einen Top-10-Platz durch David Kowalski. Die Frage ist nur, wie viel wird er dann wert sein, weil das war am Sonntag.
Ganz genau, hätte er den zweiten auch noch so runterbringen können. Ne? Ich meine, es war ein toller Sprung, den er da gezeigt hat. Und es war so
Absolut.
ein merkliches Aufatmen irgendwie, was das polnische Team angeht. Aber war halt nur ein Sprung. Und ich meine, auch Stoch ist da 14., aber es war halt nur ein Sprung.
Ja. Und jetzt kommt die eigentlich spannende Frage. Die Besetzung für Huisba wurde heute schon bekannt gegeben, weil es klar ist, Heimweltcup, da macht man ein bisschen mehr Trara. Und der polnische Meister aus dem Sommer, Klemens Juniak, ist nicht mal in der Aufstellung drin. Also was, da fragt man sich automatisch, was sagt das dann über den Leistungsstand innerhalb des Teams aus, wenn der zumindest mal in einem Wettkampf, wohl auch in einem Trainingslager der Beste war, wenn der dann gar nicht mit berücksichtigt wird. Also da stellen sich ja schon ein paar Fragen, aus meiner Sicht.
Aber bei unseren dreien von der Tankstelle fehlt ja immer noch Schüber. Der ist immer noch nicht. Der wäre jetzt noch nicht wieder fit für Wiesrunner.
Doch, der kommt jetzt für Wiesbaden wieder
Ah!
zurück, ja.
Ah, siehst du, sind sie wieder vollständig.
Ja, aber ob der jetzt nach der langen Pause dann gleich der Heilsbringer sein kann, auch das wage ich ehrlicherweise zu bezweifeln.
Ja. Hast du da den Eindruck, dass durch die Anwesenheit von Stöckel als so Überorganisator des polnischen Skisprings, hat sich da irgendwas geändert?
Also jetzt allein durch seine Anwesenheit nicht, da würde ich jetzt sagen, das sind andere Faktoren. Also, dass kam jetzt doch sein eigenes Ding irgendwo macht und der auch Jura und Kubacki da anderen Trainingsgruppen angeschlossen sind, natürlich auch irgendwo dem geschuldet, dass man nach der letzten Saison was ändern musste. Aber mich hätte es jetzt auch gewundert, wenn allein durch die Verpflichtung von dem Sportdirektor da wirklich alles auf links gedreht wird und so viel, das hat er selber auch gesagt, hat er jetzt noch gar nicht direkt mit dem Team zusammengearbeitet. Also er ist ja nur sporadisch dabei und von daher ist da der Einfluss, glaube ich, auch überschaubar.
Ja, mal sehen, was uns da noch erwartet. Vor allem auf der Heimschanze. Manchmal macht man sich da mehr Druck, manchmal kann man da Vorteile ausspielen. Bin gespannt.
Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt da die Erwartungshaltung besonders hoch ist. Also vielleicht nach dem Motto, wenn wir es auf unserer Heimschanze schon nicht besser hinbekommen, dann wird es sowieso für den Rest der Saison schwierig. Also das ist schon irgendwo auch ein wegweisendes Wochenende jetzt, würde ich sagen. Problem war jetzt auch, dass sie nicht großartig vorher drauf trainieren konnten, weil erst seit gestern feststeht, dass es überhaupt Schneespringen gibt. Also vorher stand auch immer noch so die Variante Hybridspringen im Raum, was natürlich, worauf wir uns riesig gefreut hätten
Ja, und
nach dem
wie?
Experiment vor 2 Jahren. Aber ja, also wie gesagt, da wird der Scheinwerfer ganz groß drauf scheinen und dann müssen sie abliefern, die Herrschaften.
Und was sagst du zu Team Japan? Was sagst du zu Ryoyo? Ist das immer noch die Erkältung? Was ist da los?
Ja, also ich meine, es hat ihm ja nicht geholfen, dass er da jetzt kränklich in die Saison reingestartet ist. Man hört auch immer noch, dass er ab und zu, dass es im Rücken zwickt und das ist als Skispringer auch nicht gut. Gerade wenn du noch verhältnismäßig jung an Jahren bist, aber er kommt noch nicht so in sein System rein, wie er es bräuchte. Also ich meine, der Samstag sah ganz ordentlich aus, vor allem der zweite Sprung. Dann war der Sprung am Sonntag jetzt wieder nicht so berauschend und dann, ja, glänzte er halt unter ferner Liefen irgendwo. Aber es ist auch weiterhin offensichtlich, dass wenn er es nicht bringt, dass da gar kein Japaner für die ganz vordersten Ränge, in Frage kommt. Und das sollte auch irgendwo nachdenklich stimmen.
Ich meine, Renny Kaidu ist zumindest, aber es war wieder halt nur ein Sprung. Ja. Was
Ja.
war der? Achter. Ja, am
Ja.
Sonntag.
Ja,
Ja,
ist
doch.
für sich genommen gutes Ergebnis. Der Wettkampf am
Aber.
Samstag war jetzt auch nicht schlecht mit Platz 14, aber es ist halt Mittelmaß. So
Ja.
ehrlich muss man dann auch sein, ja.
Ja.
Ganz und gar nicht Mittelmaß ist auch an diesem Wochenende wieder unser Schweizer Freund gewesen, Gregor de Schwanden.
Ja, da habe ich mich auch gefreut. Voll cool.
Hättest du ihn letzte Woche zum Adler der Woche nominiert? Das war ja so ein bisschen Diskussion bei uns.
Nein, hätte ich nicht.
Hättest du nicht.
Schon, nein, der war einfach, es hat schon zu viel Ist schon zu oft vorne reingesprungen und ich glaube, er war ja sogar schon mal Adler der Woche.
Ja, das sowieso. Gut.
Ja.
Gibt einige, die den schon mehrfach gewonnen haben, aber ja, also ich sag mal so, wenn der Bursche so weitermacht, könnte das so wie letzte Saison in einem Springen, wo ihm wirklich alles aufgeht, auch für einen Podestplatz reichen.
Ja, freue ich mich auch für ihn, dass das möglich ist. Obwohl, ich weiß nicht mal wer, aber ich höre ja mit Kommentar, ich schaue ja mit Kommentar, die springen.
Ja.
Und ich habe dieses Wochenende, glaube ich, ZDF geschaut oder habe ich Eurosport geschaut? Beides. Naja, einer der Kommentatoren hat angezweifelt, dass sein Anzug, also irgendwas, so eine Bemerkung gesagt, so was wie, na,
Ah,
dein Anzug ist aber
voluminös.
auch, ja.
Voluminös, ja, das habe ich auch gesehen gestern im ZDF, ja.
Ja, aber ich meine, die werden jetzt an was 8 Stellen gemessen. Also irgendwann denke ich mir auch so, ja, Leute, also was sollen sie denn noch machen? Er ist halt einfach
Ja.
ein Schlacks,
Eben,
also.
vor allem, wenn man dann mit dem Finger auf ihm zeigt, dann kann man sich andere Anzüge auch anschauen. Also uns ist zum Beispiel auch ein Foto von Sündal zugeschickt worden. Wo sich selbst Uli, ich habe sie dazu befragt, auch gefragt hat, wie man damit durch die Kontrolle kommt. Ich habe auch Fotos von den Deutschen gesehen. Also, aber da sind wir dann auch halt wirklich einfach die falschen Ansprechpartner, weil was sollen wir darüber richten? Wir sind nicht bei der Kontrolle dabei, wir schneidern die Anzüge nicht. Das
Es will
ist dann,
keiner.
ja, ist einfach Sache der Materialkontrolleure, das in den Griff zu bekommen.
Ja, das
Und
ist auch sowas, da mache ich mir auch gar keinen Gedanken drüber, weil, also, da habe ich halt so gar keine Ahnung von. Die machen
ja.
da unglaublich engmaschige Kontrollen. Ich finde, da können wir als Zuschauerinnen und Zuschauer einfach mal die Kontrolle so ein bisschen abgeben, als Expertinnen und Experten. Die werden das schon finden, Leute. Die gucken ganz genau.
Selbst wenn wir jetzt sagen würden, die musst du alle aus dem Verkehr ziehen, es ändert ja nichts. Also abgesehen davon, dass das auch blanker Populismus wäre, da bin ich auch überhaupt kein Freund davon. Wir nehmen es jetzt erstmal so hin, wie es ist. Man muss davon ausgehen, dass wenn das Ergebnis schwarz auf weißem Papier steht, dass da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Alles andere, wenn du dann nur noch am Zweifeln bist, dann glaube ich, geht auch so ein bisschen die Freude insgesamt verloren. Und das können wir uns ja alle nicht wünschen. Es wurde vielfach gefordert, dass ein Springer aus einer kleinen Nation den Adler der Woche bekommt, weil er das beste Weltcup-Ergebnis für sein Land geholt hat, nämlich Arti Aigro mit seinem 5. Platz am Sonntag. Mein innerer Skisprung-Fan verweigert sich dann gegen so ein bisschen, weil das dann schon wieder zu gut ist eigentlich. Also, wir haben ja gesagt, der Award ist ja für jemanden so aus der zweiten, vielleicht manchmal sogar aus der dritten Reihe. Und ich finde, wenn du Fünfter wirst und dir sofort ins Auge stichst beim Blick auf die Ergebnisliste, dann ist es leider schon zu gut.
Naja, aber dafür war er am anderen Tag, ist er noch nicht mal in den zweiten Durchgang gekommen, weil er auch verweht wurde. Also. Es gleicht sich das dann nicht wieder aus. Aber ich habe auch noch einen anderen Vorschlag für den Adler der Woche.
Okay, dann lass uns das doch direkt gleich machen, wenn du das schon so ankündigst. Wen hast du denn auf dem Zettel?
Willst du zuerst sagen? Soll ich zuerst sagen?
Ich hätte sogar zwei Namen im Angebot, deswegen lasse ich dir mal den Vortritt.
Okay. Aber meinst du es vielleicht auch so ein bisschen langweilig, weil wir letzte Woche schon Tate France hatten? Aber ich dachte an Jason Colby, weil ich den praktisch noch nie wahrgenommen habe. Und dann ist er jetzt auf einmal in die Punkte gesprungen. Und der wirkt noch so unglaublich jung und finde ich einfach cool, dass aus so einer kleinen Nation so ein ganz junger Typ, von dem man noch nie was gehört hat, einfach mal schön in die Punkte springt. Was
Das wäre
sagst
auch
du dazu?
einer der Namen gewesen, die ich in den Ring geworfen hätte. Ich bin auch ehrlich, ich kann jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu ihm sagen. Das Spannende ist aber, dass durch seinen 28. Platz am Samstag die USA jetzt tatsächlich die erste Nation geworden sind, die Springer aus den Jahrgängen 2004, 2005 und 2006 hat, die Weltcup-Punkte geholt haben.
Ach, du altes Skisprung-Lexikon, was du mal für Sachen weißt, ey.
Das hat mich sehr stark verwundert, dass das noch keine andere Nation geschafft hat. Ausgerechnet die Amerikaner haben das jetzt irgendwie vollbracht. Das fand ich eine sehr, sehr coole Randnotiz auf jeden Fall. Also ich finde, wir können uns auf den US-Boy, sagt man ja in dem Zusammenhang, können wir uns auf jeden Fall darauf einigen.
Finde ich cool, finde ich gut. Und dann haben wir halt jetzt zweimal USA hintereinander, aber nächste Woche ist bestimmt jemand anderes dran.
Die machen uns aber halt auch Angebote, die wir nur schwer ablehnen können. Das gehört soweit noch mit dazu.
Und wenn
Ja, das.
RTL Grund nächstes Wochenende dann wieder nur Top 20 macht, dann nehmen wir wieder RTL.
Nee, 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 da fällt uns schon noch wer anders ein. Wurde auch wieder richtig getippt, natürlich von euch. Ihr kennt ja unseren Geschmack mittlerweile. Ich hätte noch als zweiten Kandidaten mitgebracht Song Chiwu aus China. Allein, dass wir einen chinesischen Skispringer im Weltcup haben, ist schon mal sehr, sehr selten. Und er hat auch noch das beste Weltcup-Ergebnis für sein Land eingestellt, jetzt in dem Fall, nämlich den 37. Platz. Zuvor hat das geschafft ein gewisser Li Yang am 9. März 2008 in Oslo. Kann
Good
man sich auch
job.
mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Und wir sind auch noch gefragt worden, was auf einmal bei den Finnen, aber insbesondere bei den Kasachen los war. Ich glaube, das können wir auch wieder relativ kurz machen. Es war dann wieder ein bisschen die Windlotterie, die da mitgeholfen hat am Sonntag.
Ja.
Aber ich finde es schön, es tut dem Skispringen gut, so diese Nationenvielfalt. Also klar, vorne jetzt ist es noch
Total.
relativ eintönig, aber dass man da mal so ein paar Farbtupfer reinbekommt, das finde ich gut.
Und dafür kommen ja auch bald die Frauen wieder zurück, dass es nicht mehr ganz so eintönig ist. Da gibt es ja ein bisschen durchmixtere Nationen, in den Top 15 zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Es wurde auch noch gefragt, ob zum ersten Mal zwei Kasachen in den Top 30 waren. Nee, auch das hatten wir schon das letzte Mal am 12. Januar 2006 in Sapporo mit Radik Schaparow und Ivan Karaulov auf den Plätzen 26 und 28. Gewonnen hat das Springen damals Björn Einar Romören vor Roar Jökulsöy und Takanobu Okabe.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Luis macht das übrigens alles aus dem Kopf. Der hat sich das nicht aufgeschrieben und liest das ab oder so. Das weiß der
Überhaupt
einfach
nicht.
so.
Ja, genau. Ich verwende meinen ganzen Hirnspeicherplatz nur dafür, richtig.
Weißt du denn auch aus dem Kopf, das weißt du wahrscheinlich aus dem Kopf und wahrscheinlich ist es peinlich, dass ich es nicht weiß, wann wurde denn die Windgate-Regelung mit den Punkten und so eingeführt? In welchem Jahr?
Sie wurde getestet erstmals 2009, 2010 und dann zur Saison 10, 11 fix eingeführt.
Ah ja, und davor war es so, dass dann, wenn ein Gate verschoben werden musste, der Durchgang wieder von vorne angefangen hat.
Genau, meistens hat man das dann so gemacht, dass man einfach mit den Springern, die eh schon auf dem Turm waren, weitergemacht. Also dann wurde meinetwegen mit Startnummer 35 begonnen, die anderen sind dann nachgesprungen, aber ja, und also ich kann auch verstehen, dass man nicht der größte Fan von dieser Regelung ist, aber es ist nun mal so, wenn wir die nicht hätten, wir bekämen keine Wettkämpfe mehr durch. Das ist
Ja.
es ist leider so, ja.
Aber was sagst du? Ich glaube, also ich hatte das am Sonntag ja in die Gruppe gestellt, die Frage, ob das eine Möglichkeit sei, weil wegen der Windverwehungen den Durchgang nochmal anzufangen, den ersten. Es gab dann ja nur einen. Und ist ja auch, war hinfällig, weil es ja das Wetter immer schlechter wurde und man hätte gar nicht die Zeit gehabt, das nochmal anzufangen. Wir waren ja froh, dass wir einen runtergekriegt haben.
Ja.
Wenn es nicht so gewesen wäre, sondern wenn wir vielleicht so eine Samstagssituation gehabt hätten, so wo man sieht, gegen Abend wird das Wetter stabiler und so weiter, wärst du dafür gewesen, den ersten Durchgang nochmal zu machen?
Ja, wobei ich dann, da muss man glaube ich auch nochmal im Regelwerk nachgucken, ob das überhaupt noch vorgesehen ist, der Fall. Ich meine, so eine Frage hatten wir in der letzten Saison auch mal, da hatte ich das rausgesucht, jetzt für die Folge. Ehrlicherweise nicht, aber wenn es vom Reglement her gedeckt wäre, dann wäre ich schon dafür gewesen. Oder du machst eine Ausnahme und sagst ja einfach, die Leute, die von diesem Spurproblem benachteiligt waren, die dürfen nochmal neu springen. Solche Fälle gibt es ja auch. Ich glaube, wahrscheinlich wäre das die beste Lösung gewesen, ja.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, seitdem ich so richtig intensiv Skispringen gucke, mal bei irgendeinem Springen zugeschaut hätte, wo so eine Art Ausnahme stattgefunden hätte oder so Durchgang nochmal durchgeführt worden wäre. Weißt du da irgendwas, also jetzt nur durch Zufall, wo sowas
Ja,
mal stattgefunden hat?
das habe ich sogar sehr präsent noch im Hinterkopf, weil ich das damals kommentiert habe bei der Junioren-WM 2020 in Oberwiesenthal. Da war es nämlich so, dass Da hat es auch geschneit und das waren Leute mit Laubbläsern in der Spur und ein Athlet ist dadurch behindert worden und durfte seinen Sprung nochmal wiederholen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer es war. Ich weiß noch, es war der Silbermedaillengewinner damals. Der springt inzwischen aber nicht mehr.
Aber
Auch
gut, es war
ein,
ein Springer, es ist jetzt nicht eine
ja,
Gruppe von Springern oder ein ganzer Durchgang.
genau, also jetzt so geballt dann tatsächlich nicht. Aber so Fälle gibt es alle Jubeljahre mal. Und der Kollege, den das damals betroffen hat, war Sander Vossan Eriksen. Genau, der war das, ja. Ja. Kennen wir ja auch noch aus dem Weltcup. Mir ist nur leider sein Name gerade nicht eingefallen. Aber ja, wenn es, ich finde, wenn es so extrem ist und man sagen kann, ich meine, wir müssen jetzt nochmal nachzählen müssen, aber es dürften ja so um die 7, 8 Springer gewesen sein. Es ist ja schon eine Menge, die man dann nicht vernachlässigen sollte. Und von daher hätte ich das befürwortet, wenn man das gemacht hätte, ja. Wir haben noch zwei Fragen bekommen zu Skimarken. Da hat sich ja leider Gottes im Sommer ein bisschen was getan, dadurch, dass
Ja.
der Flüge.de-Sponsor ausgestiegen sind. Es wurde gefragt, warum Springer in der oder Athleten in der nordischen Kombination noch mit denen Ski springen. Also einerseits dürfen sie es nach wie vor, es ist jetzt nicht untersagt in dem Sinne. Ich glaube, Flüge.de ist ihnen jetzt auch nicht böse, wenn sie da weiterhin Werbung machen, unbezahlt. Und das nächste ist natürlich, es hat jetzt eine ungeheure Anzahl an Athleten betroffen und nicht jeder findet auf Anhieb einen neuen Ausrüster. Also da ist natürlich auch so eine Art Verteilungskampf, den es da gibt. Aber es gibt ja eine neue Marke, die eingestiegen ist. Auch dazu gab es eine Frage, nämlich die Marke, die Kasper Rivalto zum Beispiel springt oder Roman Kudelka, das ist Peltonen, das ist eine finnische Firma, die Langlauf-Equipment herstellt. Gibt es schon sehr, sehr lange, also haben auch eine gewisse Tradition, aber ihr merkt schon am Namen Langlauf, die haben mit Skispringen noch nicht so viel zu tun gehabt, sind jetzt im Sommer neu eingestellt, sind aber Ski, die in der Fabrik von Sladnar hergestellt werden. Ja, also genauso wie die BWT-Ski von Fischer hergestellt werden, wenn die Peltonen-Ski von Sladnar hergestellt. Jutchen, dann haben wir jetzt sehr, sehr viele Randthemen besprochen. Wir freuen uns natürlich, dass Pius Paschke nach wie vor als Träger des gelben Trikots unterwegs ist, seinen Altersrekord quasi ausbaut. Und
Ja,
er
das
wird
ist
das.
wirklich cool. Hast du damit gerechnet letzte Woche?
Dass er das Trikot jetzt noch nach Wismar mitnimmt. Also ich meine, bei der Sprungform habe ich ihm das schon zugetraut. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen knapper wird als die 76 Punkte. Aber warum nicht? Also.
Also ich habe, glaube ich, gedacht, es ist so ein Einzelfall und dass er trotzdem fit ist und vorne mit dabei ist, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er so stabil ist. Also dass er dann die Quali gewinnt und das Springen gewinnt und bei der anderen Quali irgendwie auf Platz 2 ist und so. Und das, also ich glaube, also das ist ja praktisch das, was wir von Leuten wie Riojo oder Granerud oder so aus anderen Jahren kennen. Und ich weiß, es ist erst das zweite Springen und wer weiß, was jetzt noch passiert, aber dieses immer ganz oben dabei sein. Das ist ja, also das hat mich dann doch überrascht und das finde ich schon eine coole Geschichte.
Ich fand es auch sehr cool, er ist ja dann darauf angesprochen worden am Samstag, als er dann gewonnen hat, dass er das Trikot jetzt mitnimmt. Ob ihm das nochmal mehr Selbstvertrauen gibt oder ob es eine Last für ihn ist, da hat er gesagt, ja, gibt schon mehr Selbstvertrauen. Ich habe das Gefühl, dass das Leibchen auch leichter ist als die anderen, die da so verteilt werden. Das fand ich eine sehr, sehr coole Antwort von ihm. Also Schmäh ist auf jeden Fall gut am Start bei ihm. Ja, dann bleibt uns jetzt zum Schluss nur noch der Ausblick auf Wiswa. So auf deiner Schanzenbeliebtheitsskala, wo sortieren wir sie da ein?
Dadurch, dass sie ja lange erste Schanze im Weltcup war und dass dann irgendwie immer ganz viele Aufsprung Fälle gab, wo die Leute sich irgendwie verletzt haben und so. Und ich habe das irgendwie nicht gut abgespeichert. Irgendwie verbinde ich das mit Problemen im Aufsprunghang und viel Aufregung. Und du?
Auch ja, wobei es sich gebessert hat, seitdem sie das Profil am Aufsprung angepasst haben, was ja dann auch diesen unfassbaren Schanzenrekord von Andreas Wellinger letztes Jahr ermöglicht hat. Oder Anfang diesen Jahres, muss man ja sagen. Das taugt mir schon, aber jetzt so Riesenfan von der Schanze bin ich ehrlicherweise auch nicht. Also meine Vorfreude ist so ein bisschen gedämpft, sagen wir mal so. Andererseits, wenn wir jetzt mal ein Wochenende ohne Wetterkapriolen haben, dann kann die Schanze natürlich auch wieder in ganz andere Sphären vordringen.
Oh Mann,
Sind wir auf jeden
ey,
Fall gespannt, was uns da erwartet, ja.
ich hoffe, es gibt irgendwann Wochenenden ohne Wetterkapriolen. Das wäre schön.
Das wäre gut, so viel Skispringen, wie es in der Saison gibt, muss man ja hoffen, dass zumindest eins vom Laster fällt. Für
Ach
euch noch die
ja.
Zeiten da draußen. Freitag um 18 Uhr die Qualifikation, am Samstag um 15:05 Uhr der Wettkampf und Sonntag 13:45 Uhr Qualifikation, 15:15 Uhr Wettkampf, wenn man es denn so planmäßig durchgezogen bekommt. Das muss man ja an dieser Stelle immer dazu sagen.
Die Damen sind dann schon in China, springen aber dann nur im ICOC, wenn ich es richtig im Kopf habe, und springen dann nächste Woche wieder im Weltcup, richtig? Also,
Genau, ja.
okay.
Vom 13. bis 15.12. Und die Männer sind dann parallel in TTC Neustadt. Auch da kann ich mir vorstellen, könnte man ein paar Fragen vorbeugen, weil es ja jetzt nicht, noch nicht, wer weiß, wie viel Schnee im Schwarzwald gab, aber die haben ein Schneedepot. Das heißt, die werden jetzt in dieser Woche die Schanze so belegen, dass wir dann am Wochenende danach zumindest in der Hinsicht problemlos den Weltcup dann auch durchführen können.
Ja, und dann ist
Ui.
schon bald wieder Engelberg und dann ist geht das ruckzuck, Leute.
Ja, ehe man sich's versieht, ist der Dezember dann auch schon fast wieder vorbei. Und das sagen wir am Tag nach dem ersten Advent. Mai. Kinder, wie die Zeit vergeht. Das gefühlt war es jetzt auch bei dieser Folge wieder so. Mensch, wir haben vor 5 Minuten erst auf Aufnahme gedrückt und jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Und das, obwohl wir so viel zu besprechen hatten, Julia.
Ja. Und obwohl wir zwei Anfänger hatten, zwei Openers. Hechtsuppe und Advent, Advent, ein Lüftlein
Ja. Ich hoffe, die Selbstironie ist durchgekommen.
weht. Kommt rüber, ja. Aber jetzt für die Menschen, die Bingo spielen, manche Dinge konnten wir ja diese Woche gar nicht unterbringen. Das tut uns leid, weil wenn Tobi nicht da ist, wie sollen wir dann Gerti unterbringen? Hups, gerade gemacht.
Ah, okay.
Und Instagram-Usernamen hast du auch nicht vorgelesen.
Da müssen wir auf jeden Fall noch dazu sagen, Leute, ihr schickt uns mittlerweile so viele Fragen rein, dass wir können nicht jeden Namen erwähnen. Und ihr wisst ja, dass ihr uns die Fragen gestellt habt. Von daher fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt. Aber wenn wir jetzt nur noch, wenn wir jetzt wirklich alle Fragen mit Usernamen auch vorlesen, dann werden die Folgen doppelt so lang. Und das wollt ihr nicht und das wollen wir auch nicht.
Ich finde, wir lesen nur die lustigen Usernamen vor. Vielleicht denkt ihr euch so besonders lustige Usernamen vor, auch mit irgendwelchen Wortspielen drin. Und die lesen wir dann immer vor.
Gut, hast du unseren Hörerinnen und Hörern noch eine Hausaufgabe mitgegeben? Und bevor wir uns jetzt verlieren, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche nach Whisper wieder. Und die berühmt-berüchtigten Abschlussworte überlasse ich heute dir, weil ich werde sie sicherlich noch das ein oder andere Mal in dieser Saison von mir geben.
Boah, ich habe sie aber bei der Vorschau auch schon von mir gegeben. Aber hey, je öfter, desto besser. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein und fliegt, soweit es geht.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.